SWR 2 Podcast.
Heute gibt es Neues aus der Gähnforschung. Klingt super langweilig, oder? Wieder mega abtören. Aber das ist es nicht. Es ist super cool. Hier ist Fakt ab. Heute mit Eneas Roch.
Und mit mir, mit Julia Nestle. Ich muss schon was gähnen, Eneas. Julia Nestlin, ich bin auch wieder mit am Start und das Ganze ist eine Urlaubsfolge. Wir sind gar nicht jetzt gerade aktuell im Studio und nehmen auf oder waren gestern im Studio, sondern wir haben es schon ein bisschen früher gemacht, weil wir auch mal Urlaub machen. Aber wir haben natürlich trotzdem für euch was vorbereitet. 4 Themen kuriose Forschung oder auch anders besondere Forschung und Gähnen hört sich auf jeden Fall langweilig an. Nee, du sagst, es ist gar nicht langweilig. Warum?
Die Studie an sich ist jetzt auch nicht so das Highlight der Studien. Es ist eine Literaturrecherche. Da hat ein Evolutionsbiologe recherchiert. Was wissen wir eigentlich zu der Frage, warum gähnen wir?
Weil wir müde sind.
Habe ich auch gedacht. Ist doch klar, weil wir müde sind. Mhm. Aber so einfach ist das nicht. Der Andrew Gallup von der State University of New York, der erforscht Gähnen. Mhm. Auch geiles Fachgebiet. Und in dem Artikel steht erstmal drin, so, es gibt einmal das spontane Gähnen, wenn wir müde sind. Oder auch, wenn wir aufstehen. Und das ist sozusagen das allgemeine Rezept ist, beim Übergang von Aktivität zu Ruhe oder von Ruhe zu Aktivität.
Mhm.
Das ist das spontane Gähnen, das macht man auch alleine im stillen Kämmerlein.
Ja.
Das wurde übrigens bei allen Wirbeltieren beobachtet. Das ist also jetzt nichts Menschliches, das machen alle Tiere mit Wirbel.
Also und auch die unter Wasser?
Auch die unter Wasser.
Crazy, okay.
Und innerhalb der Spezies ist das auch immer ähnlich lang, ähnlich oft, ähnlich variabel. Also es ist was ganz Grundlegendes, was wir mit sehr vielen anderen Lebewesen teilen.
Mhm.
Und die zweite Sorte, die ist die spannende, es gibt das ansteckende Gähnen.
Das haben wir gerade fast schon gemerkt.
Warum machen wir das, warum machen Tiere das? Das machen nicht alle, das machen nur Tiere, die in einer sozialen Gruppe leben.
Mhm.
Also es ist irgendwie so ein Gruppending. Und ja, eigentlich ist es komisch.
Also doch das mit diesen Spiegelneuronen, oder? Dass irgendwas in unserem Kopf anspringt und wir das dann spiegeln. Ich weiß jetzt nicht mehr genau den Hintergrund, aber dieses Wort finde ich so, deswegen habe ich es mir gemerkt.
Das ist so ähnlich, wie ich früher in Chemie eigentlich immer gesagt habe, Oktettregel. Ich weiß zwar nicht mehr genau, was das ist, aber es war zumindest in der Mittelstufe immer richtig.
Aber du weißt bestimmt, ob das jetzt da mit dem Gen richtig platziert war, dieses schlaue Wort.
Der ist Psychologe, so wie ich das gesehen habe.
Ja.
Und es geht da mehr so um soziologische Dinge. So, warum machen wir das und warum tun Lebewesen das, obwohl es ja eigentlich komisch ist und eigentlich nicht sinnvoll. Denn wenn du gähnst und das als Reflex auch hast, da gibt es ja mehrere Dinge, die da schieflaufen können. Kannst den Kiefer ausrenken. Kurzfristig machst du die Augen zu, dann bist du ein wehrloses Opfer oder du erregst unerwünscht Aufmerksamkeit. Also warum machst du das? Warum steckst du damit auch deine Mates an? Die Idee ist, das gibt dir in deiner Gruppe Überlebensvorteile. Dass Tiere das machen, ich muss gerade nochmal zu den Tieren zurück. Das wurde erst letztes Jahr, 2021, mit Löwen untersucht.
Okay.
Und das ist relativ schwierig. Wann steckt denn ein Löwe einen anderen mit Gähnen an? Da muss also die Löwen alle beobachten und dann musst du sagen, okay, wann hat hier welcher Kollege gegähnt?
Ja.
Und wann hat der nächste gegähnt? Haben die sich überhaupt gut gesehen? Und so weiter und so weiter.
Ich meine, die liegen ja immer so im hohen Gras, ne?
Ja, also dieses ansteckende Gähnen ist jetzt die Theorie.
Ja.
Die könnte sich entwickelt haben, um die allgemeine Wachsamkeit in der Gruppe zu fördern.
Okay, also dass man sagt, ich bin gerade nicht aufmerksam oder ich bin in einem Übergangsstatus von, nee, warte mal, das war das spontane Gähnen. Ich bin, pass bitte auf, ist das praktisch so das Zeichen oder wie?
Genau, da habe ich auch so ein bisschen gestutzt, von wegen, ich gähne jetzt, ich sage dem anderen, ich bin gerade nicht aufmerksam.
Ja.
Und daraufhin ist der aber auch dann nicht aufmerksam, weil das Gähnen ist ja ansteckend. Und am Ende sind sie alle am Gähnen und keiner ist mehr aufmerksam. Was ist also gewonnen? Und die Antwort ist, also davon habe ich noch nie gehört, Gähnen kühlt das Gehirn.
Sorry. Also, weil ich hätte jetzt mit Sauerstoff mehr im Blut gerechnet, aber es kühlt das Gehirn, weil dann an unserem Rachen was Kühles entsteht und das ab. Wie bitte?
Oh, warum das tut, das weiß ich gar nicht. Ich habe nur gelesen, dass das tut das. Das konnte man auch in Ratten versuchen, zeigen.
Ja.
Das mit dem Sauerstoff habe ich übrigens auch gedacht, dagegen spricht, dass das auch Meeressäugetiere tun und das tun sie auch gerne unter Wasser. Das
heißt so, gähnen sie dann so mit den Kiemen.
Besonders, ja. Also das Gähnen kühlt das Gehirn und das macht dann Leute aufmerksamer. Wenn du dein Gehirn einmal abgekühlt hast, macht es aufmerksamer. Und das wurde auch schon gezeigt, auch 2021 mit Menschen. Und das ging so. Den Leuten wurden Fotos gezeigt, entweder von einer Schlange, bedrohlich, oder von Fröschen, nicht bedrohlich. Und wenn du vorher Videos von gähnenden Menschen geguckt hast, dann kannst du die Schlange viel schneller erkennen, als wenn du kein Video gesehen hast. Die Frösche, da verändert sich nichts. Das heißt, offenbar, wenn du gegähnt hast, bist du viel sensibler für, oh Gott, Gefahr.
Oh, das ist aber total spannend. Also das entspricht ja so total dieser anekdotischen Evidenz, von der wir gerade ausgehen, dass man gähnt, wenn man müde wird. Das ist ja verrückt. Okay, dann ist es vielleicht eher so, dass man gähnt dann, um zu sagen, ich bin es nicht. Also ich bin gerade nicht aufmerksam, aber also wir sollten mal alle vielleicht doch so ein bisschen gucken. Aber genau. ich vielleicht und, nicht als Erstes.
Und gähnt ihr auch mal, denn das macht ein bisschen wachsamer.
Okay, das ist ja total verrückt. Okay, hätte ich nicht gedacht, dass das
so war echt so ein Twist, so ein Plot-Twist, mit dem ich nicht gerechnet hatte.
Aber ich überlege, ja, sorry.
Du.
Ich denke immer noch drüber nach, wie Haie dann gähnen, also dann wirklich mit dem Mund auf gähnen die.
Ich habe jetzt noch keinen gesehen.
Oder weiten sich die Kiemen? Also das ist jetzt wirklich, wie würde das Pferd die Hose tragen? Ist für mich dieselbe Frage, wie würde der Hai gähnen? Mit den Kiemen oder mit dem Hund?
Ich glaube, in diesem Paper wurde auch ganz technisch beschrieben, was ist gähnen?
Ja.
Das wollte ich erst hier vorlesen, weil ich es witzig fand, aber dachte, dann ist die Sendung auch rum. Das war so eine ganz lange Beschreibung, die fing halt damit an mit irgendwie, der Kiefer wird gestreckt und die Augen schließen sich und so. Also Kiefer wird gestreckt, Mund auf, würde ich sagen.
Okay, also der Hai gähnt ins Wasser hinein.
Ich habe beim Lesen gemerkt und auch jetzt gerade eben am Anfang der Folge, dass wenn ich darüber nachdenke und darüber spreche, ich selber gähnen muss.
Ja, ja, ich muss auch die ganze Zeit so ein bisschen unterdrücken. Ja. Ja.
Und da habe ich mich gefragt, wie oft ist der Typ wohl eingeschlafen bei seiner Arbeit, wenn er den ganzen Tag mit Gähnen zu tun hat?
Wie lange hat er denn geschrieben an diesem Ding?
Und tatsächlich, das konnte ich rauskriegen, der wurde nämlich in einem Interview schon danach gefragt, ein Interview bei Science. Und er hat gesagt, ja, anfangs musste ich von meiner eigenen Forschung selber gähnen, aber mit der Zeit hat er sich daran gewöhnt und jetzt gähnt er nur noch ansteckend während sozialer Interaktion und nicht mehr im Labor, wenn es sozusagen um technisches Gähnen geht.
Okay, da kann er dann unterscheiden.
Er ist immun.
Alles klar, das ist ja verrückt. Das ist wahrscheinlich wie irgendwie beim Koch, wo dann nach einer Zeit irgendwas abstumpft, wenn man ganz viel damit auseinandergesetzt wird. Oder dass ich als Radiomoderatorin, die den ganzen Tag Lieder hört, weniger Ohrwürmer kriege oder so. Vielleicht ist das auch einfach dann so eine Berufskrankheit bei ihm.
Ist das so?
Ich weiß nicht, ich habe ständig Ohrwürmer.
Gehst du jeden Tag mit den besten Hits der 80er und 90er
genau.
nach Hause?
Ich muss mich an dieser Stelle mal bei meiner Mama entschuldigen für die vielen Ausreden, die ich immer versucht habe durchzubringen, wöchentlich zu Hause, als ich noch zu Hause gewohnt habe, um nicht die Spülmaschine ausräumen zu müssen oder um nicht kochen zu müssen, weil sie hat das alles nur für meine Bildung getan.
Inwiefern?
Also tatsächlich hat die Trope Universität in Melbourne in Australien jetzt wissenschaftliche Belege dafür wohl gefunden, dass im Haushalt helfen schlauer macht für Kinder. Also gerade wenn sie klein sind, noch so bis 13. Und das haben sie jetzt mal wissenschaftlich geprüft. Das heißt auch für alle Eltern, die es da draußen gibt, ihr könnt jetzt euren Kindern sagen, hier Hausarbeit, wissenschaftlich geprüft, das ist was ganz Tolles, solltest du unbedingt machen.
Also Vokabeln lernen, für Mathe lernen brauchst du nicht. Hauptsache, du hast hier ordentlich gesaugt und Staub gewischt. Wer hat die Studie in Auftrag gegeben? Etwa der Elternverband in Australien?
Der australische Elternverband. Ich glaube nicht, aber ich vermute mal, dass bestimmt die Forscherin, die das hauptsächlich gemacht hat, auch Kinder hat und weiß, dass es da oft sehr viel Überzeugungskunst braucht. Also wenn du hast ja auch Kinder, ne? Aber also wenn ich irgendwie im Ferienlager mich erinnere, die Leute da zum Spülen und so zu bringen, das ist häufiger mal eine Herausforderung. Es macht Kinder, glaube ich, auch sehr kreativ, wenn sie oft sowas machen müssen in Sachen Ausreden.
Ja. Das klingt mir aber trotzdem verdächtig nach einer Ausrede. So, du musst schon Rasen mähen, wenn du ein Einser-Abi haben willst.
Also es kommt tatsächlich auf die Aktivität an, die gemacht wird. Ne? Also unter anderem zum Beispiel Kochen, wo man mehrere Sachen parallel machen muss. Das soll besonders gut sein. Oder auch
wieso mehrere Sachen parallel? Du meinst Nudeln kochen und Maggi drauf gießen, oder?
Ja, oder darauf achten, dass die Milch nicht überkocht und parallel dann den Pudding abschmecken in der richtigen Reihenfolge. Oder hier die Nudeln kochen, aber die Soße auch. Und da muss ich ja mehrere Sachen parallel machen. Also das sind dann Sachen, ne, so von wegen auf mehrere Sachen gleichzeitig achten. Das erlernt man dann im Kindesalter und im Erwachsenenalter soll man es dann können. Bei mir kann ich sagen, ich bin wahrscheinlich die Ausrede. Bei mir kocht immer noch jede Milch über. Aber man soll es angeblich lernen. Da, also so einfach anspruchsvollere Aufgaben. Oder eine Pflanze einpflanzen. Das sind ja auch mehrere Arbeitsschritte. Weniger hilfreich für bessere kognitive Leistung ist da hingegen so etwas wie einfach nur den Hund ausführen oder nur das Tier füttern. Das ist etwas, das macht vermutlich einfach zu viel Spaß. Deswegen ist es nicht gut.
Oder ist nicht komplex genug.
Ja, es ist tatsächlich, es daran liegt, also es ist nicht komplex genug. Es geht halt tatsächlich um Problemlösen hauptsächlich, also dann auch, was man beim Hausaufgaben machen dann natürlich merkt, ja.
Kochen gleich Problem lösen.
Ja.
Klingt wie so ein Kochmuffel, der so steht, oh Mist, jetzt muss ich hier ein Problem lösen.
Ja, Forscherin schlägt auch in ihrer Studie dann am Ende vor, dass also viele Familien können ja vielleicht auch einfach nicht so viel mit den Kindern machen, ihnen dann sagen, jo, mach das, 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 sondern dass vielleicht auch wirklich ein kluger Gedanke war, was da irgendwie in den 70ern, 80ern war mit Hauswirtschaftslehre in der Schule, dass das wirklich was ist, was wirklich auch schon von klein an, auch wenn man es im Kindergarten schon Kindern beibringt, einfach ein wichtiger Entwicklungsschritt sein kann. Übers Kochen, da hat man ja am Ende dann auch tatsächlich was von, ne? Diese Problemlösungsmöglichkeiten zu finden. Ich finde das total spannend. Aber man kann jetzt wohl nicht genau sagen, ja, einmal die Woche Rasenmähen macht irgendwie 0,1 Punkte besser im Abischnitt dann aus, sondern es ist mehr so ein gefühltes besser irgendwas können.
Wollte ich gerade fragen, wie haben die das denn rausgefunden, dass das dann am Ende, was hast du gesagt, kognitiv fitter macht?
Es gibt Fragebogen und vor allem die Eltern dieser 207 Kinder haben die ausgefüllt und die haben dann eben gesagt, diese Aufgaben macht mein Kind im Haushalt und dann gibt es eben noch so einen Standardfragebogen, so einen psychologischen, wo man dann so angeben kann, okay, mein Kind kann sich leicht vom Fernsehen lösen, wenn es was anderes machen soll. Oder mein Kind kann, wenn ich ihm eine Anweisung gebe, das ohne Hilfe ausführen und so. Also da kann man dann so ein bisschen einschätzen, wie selbstständig im Grunde ist ein Kind, was für komplexe Aufgaben kann es schon lösen und so weiter. Also durch so einen standardisierten Fragebogen wurde es dann rausgefunden, wie gut die kognitive Funktionalität, sage ich jetzt mal, des Kindes ist.
Also Kochen ist super, Hund rausbringen, Müll rausbringen, ja. Hund Gassi gehen.
Zu einfach.
Nicht so?
Nee, ja. Da ist zu wenig Kopf am Start, genau. Kochen gut oder auch komplizierte Gartenarbeiten beispielsweise das auch, ja. Also insgesamt würde ich sagen, wir müssen einfach Haushaltssachen umframen. Das ist nicht mehr, du musst die Spülmaschine ausräumen, sondern du darfst sie ausräumen.
Apropos Haushalt. Mhm. Ich habe eine super Meldung zum Thema Kochen. Als hätten Sie es gewusst, dass wir das hier besprechen wollen. Die Forscher der Universität Cambridge in Großbritannien, die haben einen Roboter gebaut, der beim Kochen helfen kann. Und zwar kann er angeblich abschmecken.
Okay, immerhin das. Ja. Das ist ja die schwerste Aufgabe beim Kochen, wie wir alle wissen.
Und je mehr du liest, desto unprätentiöser wird diese Meldung. Sie haben also einen Roboterarm, der einen Sensor hat, um den Salzgehalt in Lebensmitteln zu bestimmen.
Okay, das heißt, er kann mir sagen, diese Suppe ist versalzen und diese nicht.
Genau, das soll er sagen können. Und ich habe gedacht, das geht noch nicht. Dafür muss man jetzt erst einen Roboter bauen. Mhm. Aber das geht tatsächlich doch schon. Und wenn man sich anguckt, wie das bisher geht, na, dann versteht man auch, warum da noch weiter geforscht wird. Denn die bisherigen Geräte brauchen Vorarbeiten.
Okay.
Und das ist zum Beispiel mehrminütiges Hacken. Aufweichen in Wasser, zentrifugieren, mehrminütiges Kochen, mit Wasser und Alkohol mischen oder in Chloroform tränken.
Okay.
Also es dauert alles zu lange und braucht zu viele Geräte, sehr unpraktisch in der Küche.
Okay.
Wenn ihr sowas kaufen wollt, das Stichwort hier, es ist leicht pervers, aber es passt gut in den Podcast, das Stichwort ist elektronische Zunge.
Okay.
Kann man kaufen.
Okay, man kann diese elektronische Zunge kaufen, aber wenn ich dich jetzt richtig verstehe, hat man praktisch vorher das Salz extrahiert und dann sagt sie, ja, ist Salz oder ist nicht Salz?
Nochmal zur Zunge. Ja? Also Leute, wenn ihr euch eine elektronische Zunge kauft, bitte nicht enttäuscht sein, die leckt nicht, sondern das sind Messapparate zum Auswerten des Geschmacks.
Okay.
Und man kann die wahrscheinlich nicht für was anderes benutzen.
Wie sieht das aus?
Obwohl ich es nicht ausprobiert habe. Wie so ein Küchengerät.
Okay.
Also in eine Schüssel mit einem Sensor drin. So. Und jetzt hier dieser neue Roboterarm ist einfach ein Roboterarm. Da ist ein Roboterarm, da ist ein Salzsensor drin. Und die haben sich überlegt, dass was bisher doof ist, ist, dass du ja irgendwie die Sachen total zerkleinern und zermanschen musst und hast im Prinzip dann einen Geschmacksschnappschuss aus einer Portion Brei. Und das ist ja überhaupt nicht realistisch, denn wenn du was schmeckst, dann kaust du es ja meistens auch, dann verändert sich die Konsistenz. Mhm. Also haben sie sich überlegt, der Aufbau soll Kauen imitieren. Das heißt, sie haben jetzt ein Gericht in verschiedenen Kauphasen hergestellt. Mhm. Und zwar hat der Chef de Cuisine hat angerichtet Rührei mit Tomate. Mhm. Und sie haben jetzt also, wie ich glaube, 9 verschiedene Varianten gemacht, verschiedene Salzmenge, verschiedene Zutaten. Menge und dann haben sie es teilweise gemixt und teilweise auch nicht und dann hat die Sonde dann diesen Salzgehalt der Eierspeise gemessen.
Okay, aber er hat, und jetzt, sorry, aber dieser, also ja, der Roboter kann noch nicht selbst kauen.
Nein, dem kannst du was Gekautes hinstellen und er kann den Finger reinhalten.
Okay, wow.
Ja, also was heutzutage alles so als Roboter rausgeht, durchgeht, Roboter müsste man sein. Also das Ergebnis dieser Studie ist jetzt, mit diesem Verfahren können Sie mit 95% Genauigkeit bestimmen, wie viel Salz und wie viel Tomaten tatsächlich beim Kochen benutzt wurden.
Ja, aber wozu kann ich das brauchen? Also ich meine, bis ich meinen Roboter hier reingerollt habe, dann noch mein Rührei in die Form, die dieser Roboter gerne hätte, diese edle Dame oder dieser edle Herr, gebracht habe, dann habe ich doch schneller selbst abgeschmeckt. In welchem Fall ist dieser Roboter sinnvoll?
Ich habe das Gefühl, das handelt sich um generell einen sehr frühen Forschungsstand in der Roboterküchentechnik.
Wir brauchen unbedingt noch 2 Millionen mehr Geld, um dieses bisher in einer weiteren Studie dann zu belegen. Man kennt's.
Also es geht ja offensichtlich hier nur darum, deswegen ist die ganze Geschichte mit dem Roboter drumherum total auch lächerlich, dass es so dick in der Überschrift steht. Ja. Nur darum, dass man sagt, wir können jetzt einen nicht bekannten Salzgehalt ziemlich genau durch irgendwie 2-mal messen rausfinden. Okay. Und das ist ja ganz gut, wenn ein Roboter mal kochen soll, dass man sagen kann, ja, guck doch mal zwischendurch, Junge, ob es auch schmeckt. Mhm. Wobei ich mich frage, wenn ein Roboter kocht, dann macht er doch nicht frei Schnauze. Der hat ein Rezept, da steht dann drin so und so viel Gramm Salz und gibt da so und so viel Gramm Salz rein und da brauchst du auch nicht mehr probieren.
Dann brauchst du auch nicht mehr probieren, das stimmt, ja.
Würdest du dir für was anderes so einen Salzsensor kaufen?
Oh, ich überlege gerade. Also
vielleicht, wenn du eine Salz... Blockade hast. Du kannst kein Salz mehr schmecken und möchtest wissen, ernähre ich mich denn hier gesund? Ich schmecke es zwar nicht mehr, aber...
Dann, es wäre gut zu wissen, ja. Oder ich überlege gerade, mir ist neulich das mal passiert, dass ich in meinen Tee Salz statt Zucker reingemacht habe. Einfach so wie so ein Mini-Tee-Ei, was man einfach so immer so rein, also dass einfach sowas nicht passieren kann. Das war nämlich ein sehr einschneidendes Erlebnis. Vielleicht einfach so eine Tasse, weißt du, wenn man eine Tasse damit beschichtet und sie einfach einen sofort warnen kann, wenn man am Morgens mal wieder zu müde war und Salz reingekippt hat statt Zucker. Das wäre vielleicht nett. Ja, das wäre so ein nettes Gimmick.
Ich habe mich gefragt, beim Schmecken spielt ja nicht nur die Zerkleinerung eine Rolle, sondern bestimmt auch der eigene Speichel. Da passiert ja irgendwas. Wenn du Brot in den Mund nimmst, das habe ich noch aus dem Bio-Unterricht. Mhm. Heute so eine Flashback-Folge, ne? Ich hatte gerade schon Chemie der 8. Klasse, jetzt so Bio in der Mittelstufe, da haben wir alle Brot gekaut und zu sagen, na ja, wird irgendwie süß, weil da so eine enzymatische Reaktion abläuft. Da habe ich mich gefragt, musst du dann demnächst dem Roboter hinten noch in den Tank spucken, damit er eine Portion Originalspeichel von dir dabei hat und das perfekt auf deinen individuellen Geschmack hin analysieren kann?
Ja, da schließt sich ja auch die Frage an, ist für dich das Süß von diesem einen Bonbon, schmeckt das anders als für mich, so, weil in deinem Speichel andere Enzyme noch aktiv sind? Und da, wie wir ja auch Blautöne verschieden sehen vermutlich, weil unsere Zäpfchen alle anders sind, also sind auch Geschmäcker nicht universell.
Niemand wird wissen, ob wir das gleich schmecken.
Oder ob der Roboter,
das Köstliche,
nach wem der angepasst ist. Vielleicht hatte der Mensch, nachdem er geeicht wurde, einen ganz komischen Geschmack.
Ja, da wird natürlich auch nicht mit Buzzwords gespart. Mhm. In der Studie steht dann, ne, mit künstlicher Intelligenz wird hier ausgewertet und da wird rausgefunden, wie viel Salz da drin ist, wo ich denke, ja, macht doch die künstliche Intelligenz irgendwo, wo man es mal wirklich brauchen kann. Denn eine schnelle Recherche, was es bisher gibt, an Robotersystemen, die kochen können, zeigt, sie können im Wesentlichen Folgendes. Übersetzung des Rezepts, sehr wichtig, wenn das schon nicht funktioniert, ja. Der ist gut, Untersuchung der Farbe, um die Bratzeit einer Wurst anzupassen. Also er kann gucken, ja okay, ist noch hellgrau, ist gut, aha, ist schwarz, ist wohl zu spät. Er kann einen Kuchen dekorieren, er kann eine Pizza belegen und er kann einen Geschirrspüler beladen.
Oh.
Pasta-Gerichte kann er zaubern. Aber im Wesentlichen können die ja nur Sachen zusammenkippen. Also die machen dann eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und demnächst können sie auch einen Finger reinhalten und sagen, versalzen.
Ineas, so für unsere letzte kleine Geschichte musst du mir mal kurz dein Ohr leihen. Es geht nämlich um das Leihen von Körperteilen. In diesem Fall geht es um ein Herz. Portugal leiht nämlich jetzt ein 200 Jahre altes Herz an Brasilien und verschickt es auch. Das finde ich extrem kurios.
Ich hoffe, als Päckchen mit Versicherung.
Ja, wie es transportiert wird, da kommen wir gleich noch dazu. Aber erstmal, warum schickt ein Land einem anderen ein Herz? Es geht darum, dass es ein Herz einer besonderen Person ist. Und zwar, wir gehen kurz ein bisschen in die Historik rein. Es war von einem König und Kaiser, Dom Pedro wird er auch genannt. Oder auch auf Deutsch Peter von Brasilien. Und
klingt schon gleich gar nicht mehr so königlich.
Gar nicht so königlich, ja.
Ey, das ist der Peter aus Brasilien.
Das ist der Peter, ja. Der hat Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts gelebt und er war eben Portugiese und erster Kaiser von Brasilien, kann man schon vermuten, was passiert ist. Er ist in der Kolonialmacht sozusagen hingekommen, unter ihm hat dann aber die Zeit dieser doch sehr grausamen Jahr Kolonialzeit geendet, mehr oder weniger, und Brasilien wurde zumindest schon mal unabhängig. Und zur Feier dieser Unabhängigkeit von Brasilien schickt jetzt eben Portugal sein Herz zurück nach Südamerika, weil das das Herz des Befreiers ist, sozusagen zum 200. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung von Brasilien. So, jetzt die Frage, warum ist das Herz nicht da, wo auch die restlichen Gebeine dieses Typen sind?
Ich hatte mich erstmal gefragt, okay, offensichtlich, du hast es ja schon beantwortet, er war der Befreier. Ja. Ich dachte, wieso schickst du einem befreiten Land das Herz des letzten Statthalters, des letzten Tyrannen?
Nee, also er wird er eher positiv konnotiert wahrgenommen.
Offensichtlich. Mhm.
Aber also sein Herz wird eigentlich seit Mitte der 1830er, sagt man, ich weiß immer nur, wie man 1900 sagt, sag mal 1830er Jahre, wir sagen es mal so, man sagt es so selten, in einer Kirche in Porto aufbewahrt, also wer da irgendwie als Tourist unterwegs war, weiß es vielleicht, in einem Glasbehälter in einer bestimmten Kirche. Und die sterblichen Überreste ohne das Herz wurden aber schon vor 50 Jahren eben in Brasilien begraben und beigesetzt. Und diese Historie, ein Herz irgendwo rauszunehmen, mir war das bisher nicht so bekannt. Kennst du das, dass irgendwie so Herzen...
Die alten Ägypter haben das ja rausgenommen, ja, damit der Rest besser mumifizieren,
exakt,
kann, damit nichts fault.
Exakt.
Ach, der gleiche
das
Grund?
Das ist der gleiche Grund. Also dieser ganze Herzmythos, den es hier in Deutschland gibt, dass da, keine Ahnung, oder in Europa, ne, dass da besondere blablabla, Herz, bla, das kommt da auch noch mit rein, aber...
Du meinst die Seele, exakt, Gefühle, Herzbla, okay.
Herzbla, genau. Nee, aber es geht tatsächlich darum, dass wenn man eine Leiche aufbewahren möchte, man die Eingeweide rausnehmen sollte, weil halt diese Eingeweide die Verwesung beschleunigen. Und wie du es gerade auch richtig gesagt hast, die Ägypter wussten das auch schon. Und deswegen wurde das dann später auch gemacht, wenn man gesagt hat, bei wichtigen Personen, die sollen eine Zeit lang aufgebahrt sein beispielsweise. Oder man möchte sie noch irgendwo hinbringen, da wurde das eben auch gemacht. Und das mit dem Herzen, das ist aber auch eine Praktik unter Adligen, die dann auch länger bis jetzt, also ich glaube Mitte des 20. Jahrhunderts wäre erst die letzte, irgendwie ein Deutscher war das, wo das gemacht wurde, da wird das Herz an einem weiteren Ort begraben, die der Person viel bedeutet hat. Ne? Also das wird deswegen auch immer noch gemacht. Aber also es gab sogar die Praktik, dass man, wenn man gesagt hat, okay, wir sind jetzt hier irgendwo unterwegs und stirbt jemand und wir wollen den irgendwo hinbringen, ne? Also man will den Jan wieder nach Hause bringen, unter den Kreuzzugmenschen die Praktik, dass man Leichen abgekocht hat, damit man nur noch die Gebeine hat und das Fleisch weg ist und nichts mehr faulen kann und damit man das Skelett zurückbringt. Also bin ich froh, wenn es irgendwie nur das Herz ist, was raus ist. Also das ist wirklich, also das ist eine spannende Praktik.
Auch die Entnahme des Herzens wird nicht ganz appetitlich abgelaufen
sein,
denke ich.
Auch nicht das, nee, genau. Aber
es ist doch praktisch, das finde ich super. Das ist so unterwegs, wenn du Camping machst, dann musst du halt gucken, dass du mit leichtem Gepäck reist und zu sagen... Ja. Koch den Peter mal eben ab, wir nehmen nur die Knochen mit. Klingt doch zumindest praktisch.
Ja, ein Glück, dass das Peter nicht passiert ist, sondern nur seine Gedärme und sein Herz extra beerdigt wurden. Aber auf jeden Fall eben, das Herz ist jetzt da, wo es ist, in Porto. Und das Herz ist auch eines der, ich würde mal behaupten, fast ersten Herzen, was in Formaldehyd dann auch konserviert wurde. Weil diese Formaldehyd-Lösung, also ist ja immer eine Lösung, ne? Formaldehyd ist ja an sich ein Gas, was dann in Wasser gelöst wird. Das ist erst Mitte des 19. Jahrhunderts aufgekommen und er ist ja schon Anfang des 19. Jahrhunderts gestorben und das heißt, er war da vielleicht sein Herz war vielleicht eines der Pionierherze, was in dieser Lösung rumschwimmt, was wir mittlerweile ja sehr aus Museen kennen. Und diese Lösung wird jetzt...
Da hat er aber Glück gehabt, dass das sich als gute Lösung rausgestellt hat, weil ich kann mir vorstellen, beim Erforschen von worin können wir alles ein Herz einlegen, da gab es vielleicht auch andere Ideen, die jetzt nicht so toll waren, irgendwie Sirup oder... Irgendwas anderes. Nee. Also Formaldehyd hat sich ja bewährt.
Ja, das stimmt. Formaldehyd hat sich bewährt, zumindest für tote Herzen, also für lebendige Herzen, die man transportieren will, ist das eher keine gute Lösung. Es ist also eine langfristige Lösung für Herzen. Und dieses Formaldehyd ist aber tatsächlich ein bisschen problematisch, weil das ist ja in einem Kelch jetzt drin. Also du musst dir vorstellen, dieses mittlerweile weiße Herz, ne, das verliert ja dann die Farbe, ist in so einer Behältnis und dieses Behältnis ist ganz gut verschlossen und es ist in einem sehr adelig wirkenden Kelch drin. So. Und dieses Behältnis muss jetzt ja dann nach Brasilien gebracht werden. Und das ist ganz schön schwierig. Da sind mehrere Wissenschaftsteams dran. Wie machen wir das am besten? Weil
dass das nicht überschwappt.
Er ist zu, aber er sollte ja nicht platzen, zum Beispiel. Ne? Also wenn du das irgendwie jetzt in hohe Lüfte hebst. Das Ding soll nämlich nicht per Schiff verschifft werden, sondern mit einer Air Force, mit einem Air Force-Flugzeug, in einem Druckbehältnis, eben damit das Ding nicht explodiert. Weil ich meine, Formaldehyd, das ist auch nicht unbedingt gesund, also wenn das Ding explodiert und es die Leute trifft, der Pilot, vielleicht kommt es dann auch gar nicht an das Herz. Ja, aber
das wäre auch nicht gut so für die Beziehungen der Länder, glaube ich, wenn du sagst, hier, die Tür geht auf aus der Air Force One aus Portugal und dann kommt da irgendwie ein General und sagt, hier, bitteschön, das Herz eures Befreiers und dann ist da nur noch so eine Portion Rührei.
Naja, der Roboter könnte immerhin sagen, wie viel Salz drin ist, ne? Nee, aber also Spaß beiseite, das wird ernsthaft gemacht.
Wirklich, Spaß beiseite
jetzt. Spaß beiseite. Ist eine ernste Angelegenheit, dieser Herztransport und ich bin sehr gespannt, ob es dann auch heil ankommt. Es wird im September sein.
Da können wir mitfiebern. Mhm.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall kriegt dann aber auch dieses Schenk mir dein Herz, ne? Was ja irgendwie in vielen Filmen und Liedern verpackt wurde, hat jetzt für mich auch eine ganz neue Bedeutung.
Ja, wobei hier geht es ja nicht um Schenken, sondern
ausleihen. Leih mir dein Herz.
Ne? Leih mir dein Herz. Das ist für die Beziehung, wo man sich noch nicht so ganz sicher ist.
Ich teste mal. Ich könnte noch einen spannenden Side-Fact raushauen. Wir sind ja hier im Wissenschaftspodcast. Ich habe noch einen spannenden Side-Fact zu dem Typen. Er war wohl selbst nicht so der große Akademiker, dessen Herz da verschickt wurde. Sein Sohn aber...
Der Peter.
Genau, der Peter weniger. Aber sein Sohn...
Der hat öfter die Spülmaschine ausgeräumt.
Peter, der Zweite, und deswegen hat öfter die Spülmaschine ausgeräumt. Und der hat unter anderem Sternwarten bauen lassen und hat mit das Institut Pasteur in Paris mitbegründet. Sagt es dir was?
No.
No? Ne pas du tout. Also Louis Pasteur war ja der die Pasteurisierung erfunden hat, ne, nachdem ist es benannt. Aber das ist eins der größten und wichtigsten Grundlagenforschungsinstitute in Frankreich.
Oh lala.
Oh lala. Schreibt uns immer gerne eine Nachricht an faktab@swr2.de, so ist es richtig. Oder wir haben noch eine WhatsApp-Nummer, die verlinken wir auch immer in den Shownotes. Ansonsten, ihr findet uns auch sonst im Internet. Schreibt uns einfach eine nette Nachricht, wir freuen uns immer auf euch.
Und da, wo ihr den Podcast gerade hört, da könnt ihr uns natürlich euer Herz leihen.
Oh, bitte füllen. Danke.
Tschüss.
Ciao.
Die Redaktion hatten Sophie König und Chris Eckert. Idee Christoph König.